2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Sie heißen Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Komet, Cupid, Donner und Blitzen und sind die Rentiere an Santa Claus Schlitten. Die Frage ist doch aber, warum? Also nicht, warum sie den Schlitten ziehen, sondern warum sie so heißen. Das fragen wir den Autoren und Journalisten Peter Krause in Palm Springs, Kalifornien. Ho, 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 Herr Krause.
Ho, 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 euch auch. Weiß kein Mensch, warum die so heißen. Ich meine, das seit 188 Jahren wird gerätselt, aber nu, so ist es nun mal. Ursprünglich hießen die übrigens ein bisschen holländischer als deutsch, nämlich Dunder und Blixen. Aber irgendwann wurde das mal ein bisschen verdeutscht zu Donner und Blitzen und jetzt ist es eben so. Obwohl, ich meine, weiß doch kein Ami, was Donner und Blitzen heißt.
Das stimmt, aber waren es jetzt irgendwelche deutschen Einwanderer, die ihre Sprache schon halb verloren hatten? Waren es US-Amerikaner, die gesagt haben, I like that sound, Blitzen, call it Blitzen? Haben Sie irgendeine Ahnung?
Naja, das war der Clement C. Moore, das war also bestimmt kein Deutscher, der das Gedicht geschrieben hat damals vor 188 Jahren. Aber ich meine, diese ganze Weihnachtssache so mit Baum im Haus und solchen Scherzchen, das kommt ja alles aus Deutschland. Ich meine, es geben ja selbst die Amis zu. Und da passt eben gut, dass, ich meine, außer Komet und Prancer und Dancer, dass dann auch mal ein Donner und Blitzen ist, nehme ich an. Also, ich meine, das haben die einfach so hingemacht, nicht wahr? Und seither heißen die Dinger so und sämtliche Kinder lernen das und alle gucken hoch am Vorweihnachtsabend und sehen dann natürlich nichts, aber mein Gott, so ist das Leben eben. Ne?
So, jetzt mal ehrlich, wer hat sich diese ganze Rentiersache denn überhaupt ausgedacht, mal abgesehen von den Namen? Weil ein schöner V8 Big Block wäre doch viel amerikanischer gewesen als irgendwelche Viecher am Schlitten.
Ganz klarer Fall, aber ist ja schon zu lange her, nicht? Ist ja schon zu lange her. Und dann kam also dieser Santa Claus da mit diesen 8 Dingern, da mit diesen 8 Rentieren angedasht. Eigentlich, also laut diesem Gedicht sind die ja ganz winzig klein. Mit Weihnachtsmann auch. Das sind ja so ausgesprochene Zwerge, diese Dinger, die da um die Welt fliegen am Heiligabend. Aber ich meine, das hat sich ja nun alles verloren. Mit den großen Autos sind auch die Rentiere größer geworden. Ne? Und unser Weihnachtsmann war ja früher, weiß man ja auch, war ja früher braun gekleidet, nicht wahr? Bis zu einer Werbeaktion von Coca-Cola, die ihn also flott in ein rot-weißes Kostüm gesteckt haben. Und inzwischen weiß jeder, dass der Weihnachtsmann nur noch rot-weiß marschiert.
Ne? Ich finde das übrigens eine gute modische Innovation, so ein brauner Weihnachtsmann, das gerade hier in Deutschland. Das braune Weihnachtsmänner wollen wir nicht mehr haben. Jetzt,
aber ein roter in Amerika?
Ja, naja, also das stimmt, da hast du recht, auch ein Politikum. Sie haben gerade gesagt, die Rentiere waren früher ganz, ganz klein. Jetzt ist das, was normalerweise zur Weihnachtsdeko in amerikanischen Vorgärten aufgefahren wird, alles andere als klein, sondern da gibt es, wenn dann, schon Rentiere in Überlebensgröße. Merkt man schon jetzt was von Weihnachtsdekorationen in den USA?
Ja, also ich war ein paar Tage nach, ein Tag nach Halloween, klar, ein Tag nach Halloween sind wir in die Innenstadt gefahren, weil diese verdammten Kinder, die hier an der Tür waren, die haben uns alles weggefressen. Und am Tag nach Halloween ist das Zeug immer 50% reduziert. Also sind wir in die Stadt gefahren, in die Innenstadt und haben bös gestaunt. Zum ersten Mal haben wir gesehen, dass die Geschäfte und die Städte schon am Tag nach Halloween auf Weihnachten dekorierten. Normalerweise wartet man netterweise Thanksgiving am Ende November ab und geht dann auf Weihnachten los. Aber ich glaube, das Geschäft war so miserabel im letzten Jahr, die konnten gar nicht warten auf diese Einkaufsfete, die Weihnachten ja nun geworden ist. Ne?
So, hier in Deutschland wird es ja früh dunkel im Winter und auch im Herbst. Das heißt also, die Tage werden kürzer. Man freut sich dann, wenn irgendwann der Kudamm toll beleuchtet ist weihnachtlich und seufzt, ach, wie ist denn das bitte im sonnigen, warmen Kalifornien? Das funktioniert doch nicht, oder?
Die Nachbarn, ich habe Nachbarn, die geben sich also die Ehre, wenn mal die ganze Stadt wieder so ein Brownout erlebt, wenn also die Lichter überall in der Stadt ein bisschen flackern und mal ganz kurz ausgehen und der Fernseher geht aus und das Internet bleibt weg, dann schreit irgendeiner, das waren wir, so irrsinnig viel Zeug am Leuchten haben. Die haben also diese ganzen Häuser und Garage und Bäume und Autos, alles mit Lichterketten umwickelt, und wenn der Bursche das Ding nun richtig diesen Apparat da runterschaltet, so klack sagt, ne? dann geht natürlich irgendwie das Licht irgendwann mal aus. Und das ist das Allerschönste. Dann steht auch in der Zeitung, gestern Abend war das Licht wieder aus und die Beleuchtung ist also wunderschön dieses Jahr wieder, nicht wahr? Die Leute geben Geld aus für Strom. Die geben Hunderte im Dezember aus. Hunderte, es soll Leute geben, die Tausende ausgeben, nur für die Stromrechnung.
Ach, da brauchen wir ja über die Energieproblematik auf dieser Welt nicht mehr sprechen. Also Blitzen und seine Rentierkollegen, die stehen gut beleuchtet in den US-amerikanischen Vorgärten. Bei uns steht nur eine überlebensgroße Statue von Peter Kraus. Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
2-1.
Die Helden meiner Kindheit, das waren Superhelden im Alter von 6 bis 10 Jahren, vor allem die Superhelden von DC Comics, also Superman, Batman und vor allem der rote Blitz. Der rote Blitz war schnell, und zwar so schnell, dass er durch Wände vibrieren konnte. Damals ahnte ich noch nicht, dass es ziemlich peinlich ist, Gummikostüme zu tragen und kleine Blitzarmaturen an den Ohren. Und ich ahnte auch nichts vom wahren Krieg der Superhelden, nämlich dem Konkurrenzkampf zwischen den großen amerikanischen Comicverlagen DC und Marvel Comics. Über all das möchten wir jetzt sprechen mit Michael Wiesler vom Comicbuchladen Modern Graphics in Berlin. Und wir haben vereinbart, dass wir uns als Comicfreunde duzen. Guten Morgen, Michael.
Hallo, Michael.
Guten Morgen.
Michael, wie schnell ist denn der rote Blitz jetzt eigentlich?
Wie schnell er wirklich ist, weiß man gar nicht. Er kann durch Wände vibrieren, er ist der schnellste Mann der Welt, er kann um die Erde rennen in ein paar Sekunden. Und er kann sogar Kugeln aus der Luft pflücken. Das ist doch schon mal ganz schön schnell, oder?
Das ist schon ziemlich schnell, reicht auf jeden Fall aus, um in Comics den dicken Mann zu machen. Jetzt gibt's mehrere Varianten vom roten Blitz. Wie kommt denn das?
Naja, der erste Flash kam 1940, das ist der sogenannte Golden Age Flash. Und dann haben sie den in den 50er, Ende der 50er Jahre modernisiert. Das war dann ein Polizeichemiker, der einen Irrenunfall hatte und der dann das Ganze in die Neuzeit übergeführt hat. Das ist dann der Flash, den wir heute noch kennen. Der lustigerweise auch zu jedem Day zu spät kommt als schnellster Mann der Welt und so weiter. Ja, und dann hat er noch einen Sidekick gehabt, das mussten irgendwie alle haben zu der Zeit. Das war der Kid Flash und der hat auch eine Zeit lang die Rolle übernommen.
So eine Art Babyblitz, oder?
So ein Babyblitz, genau, so ein Jugendlicher wie Robin und sowas, hatten die alle.
So ein Jumping Jack Flash, nein, lassen wir das. Michael, wer ist jetzt eigentlich schneller? Das ist ja der Klassiker, also die wichtigste Frage aller Fragen. Superman, der ist ja so wie, kann ja alles, oder eben der rote Blitz?
Naja, das wurde ja geklärt in den Comics. Erstmal gab es mehrere Geschichten Ende der 60er Jahre, wo die zu Rennen gezwungen wurden und die dann immer gleich ausgingen. Also natürlich konnte man keinen der beiden Fanblöcke enttäuschen und so. Aber später in den 90ern hat sich auch herausgestellt, dass der Flash sich zurückgehalten hat und natürlich viel schneller ist als Superman.
Da gab es dann mal die straighten Statements. Die 90er waren einfach so. Schön finde ich auch, dass man den stärksten Mann der Welt und den schnellsten Mann der Welt zu Rennen zwingen konnte. Das ist doch auch mal eine schöne Sache.
Ja, Außerirdische waren es natürlich.
Natürlich, so. Selbstverständlich.
Haben gedroht, die Welt zu vernichten und sowas.
Was die eben so machen, die Außerirdischen. Ja, jetzt ja. Gibt's ja zwei große Verlagshäuser in den USA, DC und Marvel, habe ich in der Anmoderation schon erwähnt. Wer ist denn da größer und erfolgreicher?
Ich glaube, das hält sich die Waage. Das ändert sich immer gerade mal. Marvel in der Regel schon, aber die haben DC hat halt die größeren, also Superman und Batman haben den größeren Bekanntheitsgrad. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert mit Spider-Man natürlich und mit den Sachen, die jetzt gerade in die Kinos kommen.
So, wir kennen ja aus Amerika immer die Kämpfe zwischen den großen Branchengiganten Pepsi und Coca-Cola zum Beispiel. Wie erbittert ist denn der Kampf zwischen diesen Comic-Giganten?
Der ist schon ganz schön erbittert, aber andererseits macht man ja auch so Crossovers und lässt die Helden gegeneinander kämpfen, um dann die Fans auch ein bisschen gemeinsame Basis finden zu lassen.
Also aber
im Prinzip entscheidet sich das in Wirklichkeit im Kino und so weiter. Der eine ist immer neidisch auf den anderen, dass der einen größeren Kinoerfolg hat, weil da ist es echte Geld zu machen. Und DC gehört zum Beispiel zu Time Warner und ich glaube, denen geht es hauptsächlich gar nicht um die Comics, sondern nur um Entwicklung von Motiven und Charakteren für die Filme.
Am Ende steckt da dann doch der Wunsch nach Geld dahinter. Könnte das sein?
Könnte es sein, leider, aber es scheint so.
Wer sich mit dem roten Blitz, aber auch allen anderen Superhelden, über die wir jetzt gesprochen haben und noch viel mehr eindecken möchte, der sollte die Comicbörse besuchen, die heute in Berlin stattfindet. Was gibt's da alles zu sehen und erleben?
Na, da stehen Händler, da kann man herrlich in alten Heften riechen und alte Hefte blättern und so. Aber es gibt auch, es stehen auch Verlage da und Comiczeichner, sodass man sich auch schön was reinmalen lassen kann oder Neuware kaufen kann. Jedenfalls kann man schön mit seinen Freunden über sein Hobby plaudern, das ist herrlich.
Und gerne auch im Kostüm anrücken bei der Comicbörse, die findet noch bis 16 Uhr im Ellington Hotel statt, in der Nürnberger Straße 55. Über den roten Blitz und andere Comichelden sprachen wir mit Michael Wiesler vom Comicbuchladen Modern Graphics. Michael, vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Danke euch.
Danke. Ciao.
2-1.
Bisschen stolz bin ich ja schon. Wurde ich doch rechtzeitig und quasi in vorauseilendem Gehorsam vorletzte Nacht extra von Berlins modernsten fest installierten Blitzer erwischt. Wusch hat's gemacht. Auf halt. Das Foto aus der großen silbernen Säule warte ich noch ein bisschen.
Halt. Du wurdest extra geblitzt, das ist richtig, aber bist du auch extra da durchgefahren, wo du geblitzt
wirst? Nö, natürlich nicht.
Nicht extra.
Also ich bin da lang gefahren, witzigerweise auch mit unserem Redakteur Dave, und wir redeten und quatschten. Auf einmal macht es wusch, und ich guckte nach links und dachte, ey, da war er!
Ja, das finde ich gut. Also ja. Von mir hier schon mal ein kleiner Applaus.
Dankeschön. Über Wohl und Wehe, Sinn und Unsinn, Kosten und Gewinne der Blitzer in Deutschland sprechen wir jetzt mit Martin Mönnighaus. Er ist von der Deutschen Hochschule der Polizei und jetzt ausgeschlafen und gut gelaunt am Telefon. Guten Morgen, Herr Mönnighaus.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Mönnighaus, Entschuldigung, mein Fehler. Jetzt bin ich völlig verwirrt.
Jetzt wird er hier auch noch sprachlich geblitzt. Ja. Und du hast mir den Namen auch noch aufgeschrieben, lieber Siehst Sven. Du. Herr Mönnighaus, helfen Sie uns ganz kurz auf die Sprünge. Welche Arten zu blitzen gibt es denn aktuell in Deutschland bei den Sicherheitsorganen?
Oh, da gibt es jede Menge. Sehr unterschiedliche Methoden. Die eine, über die Sie jetzt bis jetzt die ganze Zeit sprechen, das sind die sogenannten Blitzer. Wir nennen die natürlich die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.
Oh Gott.
Also das, was an der Straße steht, an den Stellen, an denen Geschwindigkeit gefährlich ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die mobilen, das heißt, die Polizei und die Ordnungsämter in Fahrzeugen oder neben Fahrzeugen aufbauen und dort halt auch Geschwindigkeit überwachen. Das gibt es in Form von Laser, das gibt es in Form von Radar oder auch von Lichtschranken. Mhm. Also verschiedenste Methoden.
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer fordert ja mehr Blitzer, damit die Unfallzahlen sinken. Hängt das wirklich so direkt zusammen?
Ja, was Herr Ramsauer da fordert, ist eigentlich ein alter Hut, das muss man ganz deutlich sagen. Er sagt, die Länder sollen mal prüfen, an den Stellen, an denen es zu Unfällen kommt, aufgrund von Geschwindigkeit, sollen solche Anlagen installiert werden. Das ist natürlich schon längst passiert. Da machen die Kommunen und die Polizei ihre Hausaufgaben schon seit langem sehr gut, dass man also sagt, da wo es gefährlich ist, da wo es Unfälle gibt, da werden entweder mobile oder ortsfeste Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen aufgestellt. Die haben sehr unterschiedliche Wirkungen, die man halt fest installiert, die dann auch zu sehen sind, die sind natürlich immer nur punktuell wirksam. Man geht davon aus, maximal 500 Meter davor und dahinter reduzieren die Menschen ihre Geschwindigkeit, um dann wieder so zu fahren, wie sie es möchten.
Flächendeckende Blitzer, das wär's doch eigentlich. Jetzt denken wir Autofahrer ganz böse Sachen. Wir denken zum Beispiel, dass sich die Kommunen mit dem Geblitze ihre leeren Kassen so richtig voll machen. Ist da irgendwas dran?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man hört immer von der berühmtesten Anlage, die derzeit in Bielefeld steht, wo es jeden Tag zu ganz, ganz vielen Aufzeichnungen von zu schnell fahrenden Autofahrern kommt. Man geht so von 4% jeden Tag aus, obwohl es viermal vorher ein Schild gibt, das heißt Vorsicht, da ist noch eine Geschwindigkeitsüberwachung. Oder es kommt darauf an, wo die stehen, wie oft sie bestückt werden mit einer Kamera und wie die Leute sich daran gewöhnen. Hängt also zum Beispiel darauf an, ob das jeden Tag die gleichen Pendler sind, die daherfahren und genau wissen, wo das Gerät steht, dann ihre Geschwindigkeit reduzieren, dann kann es auch sein, dass so ein Gerät am Ende eben halt gar keinen mehr blitzt, weil sich alle an die Vorschriften halten.
Mhm. Okay. Finden Sie das dann gut oder schlecht?
Das ist im Sinne der Verkehrssicherheit sehr, sehr gut. Für die Kommunen ist dann wirtschaftlich natürlich nicht mehr so interessant, aber das darf natürlich nicht im Vordergrund stehen. Die Kommunen, das ist auch in den Bundesländern ganz unterschiedlich geregelt, ob die Kommunen, die Polizei oder andere diese Geräte aufstellen. Dort, wo sie halt aufgestellt werden, macht man das normalerweise so, dass ein Gerät, also eine Kamera in bis zu 10 oder 15 verschiedenen Blitzanlagen gewechselt werden kann. Das heißt also, die Geräte werden vorgerüstet und dann wird die Kamera täglich oder wöchentlich gewechselt.
Herr Mönnighaus, wie ist denn das überhaupt? Gibt es Statistiken darüber, ob diese starren Kästen, nenne ich sie jetzt mal, so heißen sie glaube ich im Volksmund, auch Unfälle verursachen? Weil wenn man ortsfremd ist und man ist vielleicht einen Tick zu schnell, dann sieht man da links so ein Ding und so einen Strich auf der Fahrbahn und latscht erstmal volles Rohr in die Eisen. Kommt es da zu Opferunfällen?
Ganz, ganz selten und vor allen Dingen nicht zu so schweren Unfällen, wie wenn man sich nicht an die Geschwindigkeit halten würde. Die Dinge, diese Geräte, wie Sie sie nennen, also die Blitzer werden dort aufgestellt, wo es halt schwere Unfälle aufgrund von Geschwindigkeit gegeben hat. Und wenn denn mal ein unaufmerksamer Autofahrer auf einen anderen auffährt, dann ist das sicherlich nicht so schwerwiegend, als wenn jemand aus der Kurve fliegt oder bei einer Vorfahrtssituation mit viel zu hoher Geschwindigkeit in einer Kreuzung hineinfährt. Also die rechnen sich im Sinne der Volkswirtschaft auf jeden Fall. Man muss davon ausgehen, dass wir jedes Jahr 30 Milliarden Schaden in Deutschland volkswirtschaftlich haben durch Verkehrsunfälle.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Mönnighaus, die ist ein bisschen allerdings Berliner Lokalkolorit gefärbt. Sie haben uns ja aber schon gesagt, dass Blitzer eigentlich stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen heißen müsste. Ich habe Berliner Taxifahrer öfter mal miteinander reden hören. Da sagt einer, die Bombe steht heute Rudolf-Wessel-Brücke zum Beispiel. Wissen Sie, was die Bombe sein könnte? Es muss auch irgendwas Blitzendes sein.
Weiß nicht, was die Berliner da haben. Also es gibt natürlich wechselnde Geräte, also mobile Geräte, die immer unterschiedlich aufgestellt werden. Die können in Form von Abfallcontainern sein oder anderen Dingen. Also da gibt es verschiedenste Dinge. Und da gibt es natürlich auch diese Warnsysteme, die entweder über den Funk verbreitet werden, über das Radio oder eben halt auch über bei den stationären auch über verschiedenste illegale Programme in Navigationsgeräten.
So, was lernen wir daraus? Blitzen ist gut, weil es gibt weniger Unfälle und wenn sie geblitzt werden und sich ärgern, Edge selber schuld, sind sie halt zu schnell gefahren. Martin Mennekow.
Ich sag mal ganz einfach einen Trick.
Ja?
Sich einfach immer an die Regeln halten.
Dann kann man nicht geblitzt Mensch, werden. Super, danke.
Wenn das immer so einfach wäre.
Herrschaftswissen.
Von der Deutschen Hochschule der Polizei, mit ihm sprachen wir über Blitzer. Vielen Dank, Herr Mennekow. Machen Sie es gut.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
2-1.
Der feine Außer hat mal Recherchen gemacht. Die Chance, tödlich vom Blitz getroffen zu werden, ist ungefähr so hoch, wie einen Sechser im Lotto zu haben. Ich würde lieber den Sechser nehmen, andere offenbar
nicht. Ich auch.
Andere werden offenbar lieber vom Blitz getroffen, was bei weitem nicht immer tödlich ausgehen muss. Was eigentlich passiert, wenn jetzt Blitz auf Mensch trifft, das erklärt uns Carsten Brandt von donnerwetter.de. Schönen guten Morgen, Carsten.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen.
Guten Morgen, wir sind ja Journalisten geworden, weil wir in Physik und Mathe schlecht waren. deswegen bitte Nachhilfe. Wie viel Power steckt hinter so einem Blitz?
Ach, das können schon mal 20.000 Ampere sein, da ganz richtig zur Sache gehen. Ich meine, im Grundsatz ist es so, dass man sich vorstellen muss, da kommt es zu einer Ladungstrennung oben in der Wolke und dann, das geschieht meist so durch Eisteilchen, ne? Teile werden nach oben bewegt, Teile nach unten, dadurch werden positive und negative Ladungen getrennt. Es kommt zum riesen Spannungsaufbau. Ja, und jetzt kommt ein großes Fragezeichen. Merkwürdigerweise ist dieser Spannungsaufbau dort oben so groß, dass es theoretisch eigentlich nicht reicht, würde, dass ein Blitz entsteht. Aber es passiert trotzdem in der Natur. Also man ist da noch so ein bisschen am Rätseln, wie das wirklich genau passiert. Aber auf jeden Fall kommt es zu diesem riesen Spannungsgefälle. Ja, und der Blitz sorgt dann sozusagen dafür, dass es kommt dazu eine Entladung. Der Blitz sorgt sozusagen für einen Transport von entsprechender Ladung zum Erdboden. Und genau das passiert dabei.
Gut, wenn jetzt der Blitz aber zum Transport der Ladung auf einen Menschen sorgt, also wenn jetzt ein Mensch vom Blitz getroffen wird.
toll moderiert, Sven, toll.
Keine Ursache, dann bin ich ja da. Was passiert da mit dem Menschen oder was passiert im Körper?
Ja, das sind ganz ganz verschiedene Dinge. Es kommt darauf an, wie er getroffen wird und ob es zum Beispiel jetzt wirklich ein Volltreffer ist, ne, wie der berühmte Sechser im Lotto. Also schlägt der Blitz wirklich in den Körper ein, dann ist es wirklich dramatisch. Dann steigt auch die Todesrate relativ schnell an, weil man muss sich vorstellen, man hat jetzt verschiedene Effekte. Einerseits bei diesen Strömen, die dort entstehen, also diese Amperezahlen, die sorgen natürlich für auch unglaublich Energie, die da frei wird. Also das heißt Wärme. Es entsteht sozusagen an der Stelle, wo der Blitz einschlägt in den Körper, eine unglaubliche Verbrennung. Genauso, wo der Blitz wieder rausgeht, entsteht eine Verbrennung. Also erstmal sind es thermische Schäden, also Verbrennungen, klassische Verbrennungen, die dann manchmal schon zum Tode führen können. Mhm. Andererseits habe ich natürlich hier dann ein weiteres Spannungsgefälle, teilweise am Körper, im Körper drin. Und jeder weiß das. Vielleicht ist man dann in Physik nicht so gut als Journalist, aber in Biologie vielleicht so ein bisschen. Da weiß man, Viele Muskeln arbeiten ja mit so leichten Spannungsunterschieden, also mit elektrischen Strömen. Und das sind ja ganz, 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 teilweise im Millivolt-Bereich oder noch kleiner, also ganz, ganz kleine Spannungen, die dafür sorgen, dass unser Körper eigentlich so funktioniert, wie wir ihn kennen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt kommt da so ein Vorschlaghammer rein, also mit einem riesen Spannungsgefälle entstehen da Ströme und entsprechend kann es natürlich dann zu Nervenschädigungen kommen. Der Herzmuskel ist ja auch nichts anderes als in einer gewisser Weise ein elektrisches System, ne, was angetrieben wird und da kann es natürlich ganz schnell dazu kommen, bei so extremen Spannungen, dass dieses System aus dem Takt gerät oder mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Takt gerät.
Aber jetzt ist es doch trotzdem so, dass Leute das überleben und sagen, ach, mir geht's wieder total gut und so. Sind es Leute, wo der Blitz eigentlich den Körper gar nicht direkt getroffen hat und die wissen es nur nicht so genau?
Ja, das kann sein. Ich meine, man kann natürlich auch wirklich Glück haben, dass die Eintrittsstelle wirklich, sagen wir, am Fuß irgendwo ist und dann auch direkt wieder raus. Es ist wirklich, kommt drauf an, wo man getroffen ist. Oder es ist nur ein paar Meter entfernt gewesen. Ich meine, diese je nachdem, wie der Blitz einschlägt, dass die Spannungsgefälle und auch die Ströme nehmen natürlich sehr, sehr schnell ab. Trotzdem ist so ein Umkreis von 10, 15, vielleicht auch 20 Meter potenziell noch gefährlich, auch je nach Gesundheitszustand. Also das ist halt wirklich ein Glücksspiel am Ende, wie man es überlebt oder auch nicht und welche Schäden man hat. Also das kann man so im Einzelfall nicht sagen. Ne?
Apropos Glücksspiel, wie kann es denn bitte sein, dass im 21. Jahrhundert in Deutschland immer noch Menschen tödlich vom Blitz getroffen werden? Weiß doch jeder, was man machen muss, wenn es gewittert, oder? Nicht unter den Baum und weg vom Feld.
Ja, aber ich meine, in andererseits gibt es auch unglaublich, ich will uns jetzt hier nicht schlecht reden, aber es gibt auch unglaublich viele Menschen, die auch dieses Grundwissen, was wir jetzt irgendwo, jeder als Laie auch irgendwo hat, nicht haben.
Also oder die sich ganz arrogant sagen, es gibt doch tausende Bäume in diesem Wald, warum soll der Blitz denn ausgerechnet da einschlagen, wo ich stehe?
Das ist genauso bei Meteorologen übrigens auch, also oder besser gesagt bei Wetterverrückten, ne? Die gehen ja auch, die setzen sich ja auch teilweise der Gefahr aus, die wollen ja dann unbedingt mal die Windstärke 12 erleben oder jedes Gewitter, jedem Gewitter hinterherjagen, und man setzt sich dann Risiken aus. Also grundsätzlich ist es aber so, dass die Wahrscheinlichkeit gesunken ist. Also ich glaube vor 100 Jahren, 150 Jahren war das wirklich wesentlich häufiger, wo die Leute dann mehr draußen gearbeitet haben. Da hat man natürlich ein ganz anderes Blitzrisiko und Blitzschlagsrisiko gehabt als heute. Die meisten haben Glück und viele trifft es übrigens auf Veranstaltungen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also so große Veranstaltungen, Konzerte draußen, Gewitter kommt oder auch Jahrmärkte, das ist immer sehr gefährlich. Oder Fußball, es gab vor ein paar Jahren auch so Fälle, wo es dann auf dem Fußballplatz eingeschlagen hat. Also das sind so die Situationen.
Fußball gehe ich nicht hin, da bin ich sicher. Ist gut,
bin ich sicher. Wo es dann wirklich mal mehrere Menschen treffen kann. Ne?
Okay, wie sieht's dann aus? Es gibt ja immer so Gerüchte, die sagen, irgendwie, wenn du mit dem Handy telefonierst bei Gewitter, dann bist du quasi schon tot.
Ja, also das wäre laut, der Handystrahl zieht den Blitz magisch an. Ich höre das übrigens auch relativ häufig, dieses Gerücht oder diesen Mythos, stimmt aber nicht. Also das spielt keine Rolle. Eher schon so, dass man vielleicht deshalb nicht machen sollte, sich so plakativ, man könnte ja den Donner- und Blitzgott dann wirklich verärgern, wenn man sich so plakativ draußen hinstellt, während des Gewitters telefoniert. Ne?
Also jetzt hat er sich völlig diskreditiert. Oder Carsten Brandt von donnerwetter.de erzählt uns was von Physik und argumentiert dann mit Göttern. Also an dieser Stelle ist es wirklich Zeit, das Interview abzubrechen. Dennoch vielen Dank.
Danke, Carsten. Ciao.
Tschüss. 2 auf 1.
Gestern kam mal wieder Big Lebowski im Fernsehen und der Dude ist sicherlich ein Extrem in Sachen Hygiene und Sauberkeit. Ich erinnere nur mal an das siffige Klo, in das Jeff Bridges getaucht wird. Also wie gesagt, ein Ende der Skala. Am anderen Ende der Skala menschlicher Reinlichkeit sind dann Leute, die täglich den Küchenschwamm austauschen, die das Badezimmer mit Sagrotan fluten und die staubsaugend rückwärts aus der Tür gehen, damit sie beim Verlassen der Wohnung auch noch den letzten Krümel entfernen. Ich hatte tatsächlich mal so einen Nachbarn. Also, diese Menschen putzen in einem Wort alles blitzblank. Aber wie viel putzen ist normal? Das wollen wir wissen, und zwar von Dr. Magnus Heyer. Guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Heyer. Wie ist es denn gerade bei Ihnen? Alles blitzblank?
Nee. Also nein, da lasse ich mir gar nichts unterstellen. Es ist eher...
The Big Hire.
Ich glaube, es bewegt sich im langweiligen Mittelfeld.
Okay.
Jetzt gibt's ja sehr unterschiedliche Ansichten zum Thema Putzen. Ich habe ja versucht, ein paar in der Anmoderation zu beschreiben. Gibt's auch sowas wie zu viel Putzen, medizinisch gesehen?
Naja, medizinisch gesehen gibt's zu viel. Und es gibt's auch... Also, man ist ja voller persönlicher Erlebnisse. Ich erinnere mich launig an einen Kollegen, den ich mal besucht habe. Die hatten, als sie Neugeborenes hatten, eine Linie auf die Wohnung im Eingangsbereich geklebt, jenseits derer man keine Schuhe mehr anhaben durfte. Das kann man noch tolerieren, weil Schuhe ausziehen mag zum guten Ton gehören. Neben der Wiege stand Desinfektionsspray. Man war also aufgefordert, das Kind zu berühren, aber bitte erst nach gründlicher Händedesinfektion.
Und das ist,
der Mann war Arzt.
Ja.
Das heißt ja nichts, Herr Heyer.
Offenbar
Nein,
nicht.
Aber das ist dann schon grenzwertig und es ist auch nicht gesund, denn man sollte den Leuten wirklich klar machen, übertriebene Sauberkeit ist nicht gesund, sondern im Gegenteil, sie fördert das Immunsystem. Also es ist tatsächlich nachgewiesenermaßen so, wenn Sie in einer...
Moment, Sie haben gerade gesagt, übertriebene Sauberkeit fördert das Immunsystem. Das haben Sie jetzt nicht so gemeint, ne?
Fördert im krankhaften Sinne. Also,
ach so.
Wenn das kindliche und das frühkindliche Immunsystem nicht mit Keimen konfrontiert wird, dann reagiert es völlig übertrieben auf Keime, die in keinster Form gefährlich sind. Also Allergien oder überhaupt Stoffe, Allergien sind sehr viel häufiger bei Kindern, die ganz, ganz keimarm aufgewachsen sind. Mhm. Schmutz ist gesund, übertriebene Sauberkeit ist nicht gesund.
Da bin ich ja zufrieden. Wo ist denn jetzt eigentlich, also die Grenze, also kann man die irgendwie ziehen? Wir sind jetzt ja gerade bei diesem Kleinkindbeispiel und kommen ja gleich wieder zurück zum Putzen. Wo ist die Grenze?
Es gibt in der Psychiatrie überhaupt nie sinnvolle, trennscharfe Grenzen. Der Übergang ist immer sehr fließend und ich erinnere mich, aber das Beispiel ist wahrscheinlich nicht übertragbar. Ich wurde mal in einer Prüfung in Psychiatrie, in einem Studium, gefragt, wo im sexuellen Bereich, das hatte den Grund, ich heiße mit Vornamen Magnus, die redeten über Magnus Hirschfeld, das war ein Sexualforscher, wo da die Grenze zwischen gesund und krank ist. Und das war ganz lustig, weil das war eher eine Diskussion als eine Prüfung. Und man kann sich eigentlich auf eine Antwort einigen, wenn im sexuellen Bereich, aber in allen anderen auch, wenn man selber oder wenn der Partner drunter leidet, dann verlässt es den Bereich des Gesunden. Alles andere ist erlaubt. Und hier ist es wahrscheinlich auch so. Wenn die Leute selber unter ihrem Zwang leiden, es sind ja dann wirklich Zwänge, die können ja gar nicht anders. Sie wollen eigentlich unter Umständen anders, aber sie können es nicht, weil sie dann wirklich Angst kriegen, weil sie unruhig werden, weil sie angespannt werden. Und diese Anspannung löst sich, zumindest ganz kurz, indem sie mit dem Staubsauger durch die Wohnung gehen oder die Hände waschen oder die Anzahl der Straßenlaternen zählen oder so.
Jetzt gibt es Menschen wie meine Frau, die, wenn die jetzt zuhört, dann würde sie sagen, ja, das kann ich total gut verstehen, aber an manchen Stellen, ich habe da schon so viel drüber gesehen und gelesen, wenn ich jetzt so einen Putzschwamm habe zum Beispiel nach der Woche, was da für Keime drin sind, das ist ja richtig lebensgefährlich. Gibt es das
wenn
auch?
Wenn man den isst.
Keim. Ja, nee, aber damit wischt man ja die Tasse aus und die könnte dann ja kontaminiert sein.
Naja, da sind die, sagen wir mal vorsichtig so, wenn Sie mich vor 20 Jahren in der Küche des Studentenwohnheims in Tübingen besucht hätten, dann hätten
Sie heute tot.
Dann wären Sie froh gewesen über Leute, die den Putzschwamm vielleicht mal alle Woche ausgetauscht hätten.
Okay.
Da war eigentlich jeder vollkommen gestört, der nicht sofort zum Putzschwamm und zu einem neuen Putzschwamm gegriffen hat. Also auch das gibt es ja. Ansonsten ist es so, natürlich können Sie einmal in der Woche den Putzschwamm austauschen und es ist begründbar. Krankhaft wird, das ist ja auch sinnvoll. Krankhaft, zumal, wenn ich mich richtig erinnere, in der Spüle mehr Bakterien sind als in der Toilettenschüssel. Das habe ich mal irgendwo gelesen.
Dann wasche ich jetzt in der Toilettenschüssel ab.
Ja, genau. Aber das Problem beginnt ja eigentlich dann, wenn die Leute sozusagen täglich oder nach jedem Waschen den Spülschwamm austauschen. Wenn sie nach jedem Spülen die Spüle desinfizieren, wenn sie, also einfach wenn sie zwanghaft dann auch wirklich, wenn sie selber erkennen, dass es schwachsinnig ist, das Waschbecken nach einmaligem Händewaschen wieder zu desinfizieren. Wenn Sie das erkennen und Sie müssen es trotzdem tun und Sie leiden darunter unter der Sinnlosigkeit, der erkannten, selbst erkannten Sinnlosigkeit Ihres Tuns, dann brauchen Sie halt Hilfe. Dann wird es krank.
Herr Heyer, Sie dürfen jetzt den Telefonhörer desinfizieren, denn das Interview ist zu Ende. Über die Grenze zwischen blitzblank putzen und Putzzwangsstörung sprachen wir mit Dr. Magnus Heyer. Dankeschön.
Oder Heyer, gerne auch mal einmal in der Woche den Telefonhörer tauschen. Sicher ist sicher.
Tschüss. Danke.
Ciao. 2 auf 1.
Der Wissenschaftler und Erfinder Nikola Tesla wurde von seinen Zeitgenossen als, Achtung, Vater der Physik bezeichnet. Auch viele moderne Tesla-Kenner sind der festen Überzeugung, ohne Tesla wäre unsere moderne Welt nicht möglich gewesen. Vor allem aber gibt es zahlreiche Geschichten, die Tesla als wahren Meister der Blitze beschreiben. Wer war der Mann, der 1856 als Spross einer serbischen Familie in Kroatien geboren wurde und der 1943 in New York starb? Und was waren seine wichtigsten Errungenschaften? Wir fragen den Autor, Schauspieler und Regisseur Michael Krause. Er hat das Buch geschrieben, wie Nikola Tesla das 20. Jahrhundert erfand. Guten Morgen, Herr Krause.
Hallo Krause.
Schönen guten Morgen.
Herr Krause, wie kam denn der Tesla zur Wissenschaft?
Nun ja, Tesla, der wuchs auf dem Land auf. Und das ist eine sehr wilde Gegend dort. Da gibt es viele Unwetter und auch Blitze. Und das hat Nikola Tesla unglaublich fasziniert. Was ist denn da draußen los in der Welt? Also die Natur war immer sozusagen das Vorbild für Nikola Teslas Forschungen. Und zur Elektrizität gibt es da eine schöne kleine Geschichte. Nikola Tesla hatte einen Kater, er streichelt den Kater, Matschak hieß das kleine Wesen, und es gab dann so Entladung. Und der Vater hat dann gesagt, naja, Nikola, das ist Elektrizität. Und der Nikola dachte dann, ah, dann ist die Erde vielleicht eine große Katze und Gott streichelt die und dann gibt es Blitze. Also das ist die schöne kleine Geschichte dazu, wie Nikola Tesla zur Elektrizität gekommen ist. Er hatte eine ganz normale Ausbildung. Er ist in Graz an der TU ausgebildet worden zum Elektroingenieur, hat das Studium allerdings geschmissen, weil er lieber Karten gespielt hat und getrunken hat und um die Häuser gezogen ist. Wurde dann aber sehr schnell entdeckt sozusagen und startete dann seine internationale Karriere.
Weil Tesla ja nun ein Wissenschaftler ist, der, sagen wir mal, viele, viele Jahre nicht ganz so bekannt war, wie er es vielleicht verdient hätte. Vielleicht nochmal ganz kurz, was waren seine wichtigsten Erfindungen, Entdeckungen, die er gemacht hat in seinem doch sehr langen Leben?
Sagen Sie etwas sehr Wichtiges. Nikola Tesla ist hier besonders in Deutschland oder in Europa unbekannt, aber er wird wiederentdeckt, denn Nikola Tesla hat das Stromsystem entworfen, erfunden, das wir noch heute benutzen, das Wechselstromsystem. Das wurde dann von George Westinghouse in einem Buyout-Vertrag abgekauft. Tesla hat dafür ungefähr $70,000 damals erhalten. Das war relativ viel Geld, 1,5 Millionen, aber eben, wie gesagt, ein Buyout und damit war die Sache gegessen, also der Wechselstrom. Er hat als erster eine öffentliche Vorführung von Übertragung mit Radiowellen gemacht. Damit ist er der Erfinder des Radios. Er hatte dann noch Patente, das erste Patent für Fernsteuerung. Er hat die Supraleitung erfunden. Radar geht auf ihn zurück. Er hat stehende Wellen in der Atmosphäre entdeckt. Heute heißen sie Schumann-Wellen und eigentlich müssten sie Tesla-Wellen heißen. Und er hat auch einen Apparat erfunden, da kommen wir Ihrem heutigen Thema vielleicht näher, die Tesla-Spule, das ist ein Apparat, mit dem man sehr einfach sehr hohe Ströme erzeugen kann. Mhm. Diese Hochfrequenzforschung, die Tesla gemacht hat, damals, vor ungefähr 100 Jahren, sind die Grundlage für alle Hochfrequenztechnologie, die wir heute haben.
Herr Krause, Blitze. Wir haben gerade vorhin so ein bisschen gemutmaßt, ob es denn Kugelblitze gibt. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall Berichte, die sagen, dass Nikola Tesla mit Kugelblitzen hantiert, sogar jongliert haben soll. Ist da was dran?
An den Berichten ist was dran, ob Nikola Tesla selber tatsächlich quasi, wie es so schön manchmal zu sehen gibt, in Darstellungen damit jongliert hat, möchte ich mal bezweifeln. Bei seinen Experimenten sind auf jeden Fall die Möglichkeiten gegeben gewesen, dass Kugelblitze entstehen können, aber tatsächlich damit rumgespielt und so weiter, das ist Legende. Bei dem ganzen Thema Nikola Tesla muss man immer dazu sagen, viel Legendenbildung dabei. Vorsicht, Vorsicht, also auch was im Internet steht. Lesen Sie lieber mein Buch.
Gute Empfehlung an dieser Stelle. Kann auch nicht mit Werbung verwechselt werden. Wir sagen auch gleich nochmal den Titel des Buches, Herr Krause, keine Sorge. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, vieles, was man über ihn erzählt, ist Quatsch. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass er eine schillernde Persönlichkeit war und auch etliche verrückte Züge hat. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Können Sie uns da vielleicht nochmal ein paar Beispiele nennen?
Ja, verrückt würde ich da eher nicht sagen, sondern eher so Ticks, die dann auch eher später in seinem Leben kamen. Also er machte es sich zum Hobby oder hat es einfach gerne gemacht, so Rauminhalte von Tassen oder was so auf dem Teller ist und so das zu berechnen. Er hat die Zahl 3 geliebt. Er ging manchmal 3-mal um den Block, ehe er in ein Haus gehen konnte. Sein Sterbezimmer im Hotel New Yorker, das hatte die Nummer 3327, 3 mal 3, 3 hoch 3 ist 27. Schmuck hasste er total, auch seine Sekretärinnen durften davon nichts tragen. Er glaubte, dass man Gedanken übertragen könnte, aber das glauben ja viele Menschen. Und später im Leben hatte er dann so eine Art Waschzwang und wollte keinem so richtig die Hand geben, obwohl das mit dem keine Hand geben können, ist auch vielleicht eher eine Legende, an der auch Nikola Tesla selber gestrickt hat. Also in seiner Familie war das nicht so. Ich kenne seinen Großneffen, der hat ihm die Hand schütteln können, war sehr beeindruckt von diesem doch leicht schillernden und schrägen Typ, der solche Sachen dann auch zu seinen Bekannten sagte, I never sleep. Und was ganz schön ist, in einem Interview 1927, I have never touched a woman.
Okay.
Und dann noch zum letzten, Bela Lugosi in einem Film sagt, I am Tesla and I can never die.
Michael Krause hat das Buch geschrieben, wie Nikola Tesla das 20. Jahrhundert erfand. Mit ihm sprachen wir über eben den Herrn der Blitze, der niemals stirbt. Vielen Dank.
Danke auch.
Thank you so much. Goodbye. 2-1. Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2-1.
Und das Werk in dieser Woche heißt Kein Witz von Onkel Fritz.
Dies ist kein Witz von Onkel Fritz, weil der ja nur im Bade sitzt, sondern ein Witz von Onkel Karl, der sich verschmitzt von Dannenstahl und unter großen Bäumen sitzt, bis ihm ein Blitz die Show stiebitzt und kurzerhand die Glatze ritzt. Und die Moral von der Geschichte? In Badewannen blitzt es nicht.
Diese und viele andere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com. Das hier sind New Order mit Hellbent.
Radio 1. 2-1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.